Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute geht es endlich um Booking und deswegen sitzt neben und bei mir der liebe Werner Wurm. Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Backstage Café. Bevor wir ins Thema starten, Werner, falls dich Leute nicht kennen, wir haben schon vorab geredet, du bist ja nicht nur Booker, sondern auch Musiker. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, dass die Leute ein Bild zu dir haben, was du alles machst und wer du bist.
Also, ich bin der Werner Wurm, bin in Oberösterreich geboren, habe dort studiert, Posaune und spiele seit 33 Jahren beim Hot Pants Road Club. Kennt man vielleicht, Funkband, Urgestein. Und habe dann vor circa 15 Jahren das Booking vom Hot Pants Road Club übernommen und bin so in die Booking-Welt und Management-Welt reingerutscht. Genau, es war nicht beabsichtigt. Irgendwer hat es machen müssen und ich habe mich irgendwie dafür entschieden, das zu machen und habe dann 7 Jahre die Albertiner Passage in Wien, quasi das musikalische Programm dort gemacht. Das war ein Dinner Music Club, der im Mai 2019 leider geschlossen hat. Und dort haben wir zu Beginn 5 Tage pro Woche Live-Musik gehabt. Und ich habe mich halt um das Booking und um das Booking der Künstler und um die Auswahl des Programms gekümmert. Und dann ist das intensiver geworden und habe dann Agentur gegründet und für verschiedene Leute wie Andy Lee Lang, Giselle Jackson, Count Basic das Booking übernommen. Ich habe von Theaterproduktionen zu Studioaufnahmen, Starmania, habe ich alles miterlebt und eigentlich nur so die glorreicheren Zeiten des Musikerdaseins genossen, also wo auch wirklich nur Budget da war von Plattenfirmen, um auch Musiker zu bezahlen, wenn sie ins Studio gehen. Das gibt es ja heutzutage fast nie mehr. Also das ist ganz selten. Die letzten Aufnahmen, wo ich Geld von einer Plattenfirma bekommen habe, waren für Lemo. Da haben wir 2 Singles aufgenommen und für den Cesar Sampson haben wir auch ein Weihnachtsprogramm mit Bläser aufgenommen. Das waren meine letzten bezahlten Studiojobs und das hat noch der David Bronner gemacht, Gott hab ihn selig. Mhm. Genau, und das ist mittlerweile, glaube ich, schon wieder 4 oder 5 Jahre aus. Und seitdem, also Studiojobs gibt es leider ganz wenige.
Ja, ja.
Nur mehr.
Ich sehe schon, wir müssen dann irgendwann einmal eine 2. Folge aufnehmen über Studiojobs.
ja, es gibt viel zu erzählen, ja.
Aber ich finde es gut, weil das heißt, du bist Musiker, Veranstalter und Booker. Das heißt, in einer Personalunion kannst du sehr viele Erfahrungen teilen. Mhm. Bevor wir auf diese Erfahrungen eingehen, hast du einen Song für uns mitgebracht von einem deiner Projekte? Vielleicht magst du ihn kurz vorstellen, bevor wir ihn hören.
Ja, und zwar wäre das Back into Business. Das ist ein Song, den ich gemeinsam mit Andy Gabauer vom Hot Pants Road Club geschrieben habe. Und zwar ist es eine Spezialversion des Hot Pants Road Club, das Grand Funk Orchester. Und das ist ein quasi zum Hot Pants Road Club, zu der 7-köpfigen Basisbesetzung, kommen noch 8 der besten österreichischen Bläser dazu.
Dann hören wir mal rein. Und nochmal, bevor wir in das Thema reinsteigen, haben wir noch einen Punkt. Wir wollen dich nämlich noch besser kennenlernen und jetzt auf eine nicht musikalische Art und Weise. Deswegen gibt es für dich den allgegenwärtigen, omnipräsenten, immer dawährenden Fragenhagel. Das heißt, du darfst jetzt 3 Fragen ziehen, vorlesen und beantworten. Und wie ich schon gesagt habe, es sind nicht musikalische Fragen. Dann lernen wir dich wirklich ganz privat kennen.
Okay. Frühaufsteher oder Nachteule? Eindeutig Frühaufsteher.
Sehr ungewöhnlich für einen Musiker.
Ja, aber ich war schon als Kind immer schon um 5 Uhr munter und das hat sich nicht geändert. Lieblingshobby außerhalb der Musik, Kochen. Ich bin ambitionierter und sehr motivierter Hobbykoch.
Ja.
Lieblingssportart, es war einmal Laufen, aber im Laufe der Jahre sind meine Knie, spüren dann immer mit, Schwimmen.
Auch schön. Und sehr, sehr schonend und sehr gesund.
Ja.
Thema Booking. Endlich, weil es ist, glaube ich, so eines der brisantesten Themen, wenn man als Musikschaffender ja nicht Songs schreibt und Songs produziert und veröffentlicht, spielt man live. Dazwischen gibt es irgendwie gar nichts. vielleicht ein bisschen Social Media. Deswegen habe ich mich schon sehr auf die Folge gefreut und anhand von den ganzen Einsendungen in der Community fragen auch sehr viele andere Menschen. Und ich hätte mal gesagt, wir fangen so rein strukturtechnisch einmal an von vorne, also so bevor man bookt, bis hin in den Booking-Prozess, dann während des Bookings, während der Veranstaltung und dann schauen wir mal, wer wir überhaupt kommen. Vielleicht sind dann eh schon 3 Stunden vergangen. Dann hätte ich mal so eine Einstiegsfrage vielleicht, um ein bisschen das Fass aufzumachen. Lieber Werner, wenn du so an deine Erfahrung denkst und jetzt Bands beobachtest, wir reden ja immer von einer jungen, fiktiven Band, die gerade zum ersten Mal bookt und vielleicht zum ersten Mal einen Veranstalter anschreibt, einen Booker anschreibt, eine Venue anschreibt. Was ist so deiner Einschätzung nach so das größte Problem oder der größte Fehlgedanke, den man so hat, wenn es ums Booking geht?
Der größte Fehlgedanke ist wahrscheinlich, dass die Leute glauben, dass ein Veranstalter, wie auch immer der oder wer auch immer der ist, ob das eine Stadt ist, ein privater Veranstalter, eine Kommune, dass der Geld hat in der Schublade und das nimmt er dann raus und sagt jetzt mache ich ein Konzert. Es ist immer so, dass mittlerweile die finanziellen Mittel immer geringer werden für Kultur und das heißt, ein Veranstalter muss immer oder in, mittlerweile in wirklichen, sagen wir mal, 80-90% der Fälle muss er positiv bilanzieren. Das heißt, er darf da keinen Riesenverlust machen, weil sonst hat er später ein Problem. Das heißt, man muss mit dem Hintergedanken an die Veranstalter herantreten. Bin ich als Band schon so bekannt, dass dort, sagen wir jetzt einmal, eine Kategorie 100 Leute, 150 oder 300 Leute kommen? Oder bin ich noch so unbekannt, dass 15 Leute kommen? Dementsprechend muss man halt auch die richtigen Locations kontaktieren. Das heißt, es macht wenig Sinn, wenn ich als Newcomer-Band im Book Wien ein Konzert ausmache. Oder wahrscheinlich hat man, dort kann man sich eh in erster Linie nur einmieten. Aber man muss halt mal seine Ziele realistisch einschätzen und dementsprechend auch dann das Booking anlegen. Und so mache ich das auch, wenn eine Newcomer-Band zu mir kommt, muss ich einfach schauen, dass ich die richtigen Venues auswähle, die überhaupt in Frage kommen für die Band oder die Band für den Venue in Frage kommt.
Du hast jetzt gerade ein paar coole Begriffe genannt. Ich würde die vielleicht am Anfang, bevor wir weiter reintauchen, nur differenzieren, damit Menschen, die gerade so am Beginn ihrer musikalischen Karriere stehen, vielleicht wissen, wovon wir reden. Weil wir reden ja von einer Venue, von einem Veranstalter, von einem Booker oder auch von einer Agentur und dann von einer Band. Und es sind oft viele dieser Rollen in Personalunion oder auch nicht. Vielleicht kannst du das ein bisschen differenzieren, wer sich genau um was kümmert und wo man dann die jeweiligen Fokusse setzen kann.
Also a Venue ist einfach eine Location, wo ein Konzert stattfindet. Mhm. Und es gibt manchmal Venues, die selber das Programm erstellen und auch sozusagen ins Risiko gehen und Bands buchen. Aber es wird immer mehr und mehr, dass sich Veranstalter, so wie zum Beispiel Barracuda Music oder Arcadia Music, einmieten in einer Location. Die zahlen eine Miete und kümmern sich um die Abwicklung von dem Event. Das heißt, die machen Werbung, die zahlen die Band, die zahlen das Catering. Alles, was jetzt rundherum um ein Konzert anfällt, übernehmen die. Jetzt einmal prinzipiell, früher war es so, dass wenn, oder jetzt, es gibt immer noch sehr große Acts, die einen Manager haben, die einen Booker haben, die eine Social Media Agentur haben, die einen PR-Agenten haben. Das spürt sich erst ab einer Größenordnung ab, wo wir von, sagen wir mal, Superstars sprechen. Also alles, was kleinere Acts sind oder Beginner, das machen halt dann, diese Funktionen werden meist von einer oder von zwei oder drei Personen innerhalb der Band übernommen, normalerweise. Und wenn man größer wird, dann fragt man mal bei einer Booking-Agentur an. Wirkliches Management können sich die wenigsten Bands leisten am Anfang, weil einfach da bleiben dann von den 100% nicht mehr viel über. Wenn ich jetzt 20% am Manager gebe und 20% am Booker oder 15%, was so handelsüblich ist, dann wird irgendwann nichts mehr für die Band überbleiben. Das heißt, im Moment ist es so, dass man als Booker oft auch alles rundherum mit übernimmt, was zum Beispiel Radiobemusterung betrifft oder dass man sich darum kümmert, dass die Bands Auftritte bei Guten Morgen Österreich oder Kaffeepuls kriegen oder dass man schaut, dass Zeitungsartikel erscheinen oder Kooperationen mit Radiosendern. Das macht meistens der Booker oder in dem Fall Booker-Management. Schwer zu unterscheiden.
Ja, die Grenzen verschwimmen dann genau. Oft. Aber wenn wir dann von quasi dem Booking reden, würde so für die Einfachheit dieser Folge quasi damit verbleiben, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass unsere fiktive junge Band selber bookt, entweder eine Person oder mehrere Personen und damit somit einen Veranstalter oder eine Venue anschreiben. Oder natürlich gibt es auch manche Themen und Fragen, die dann Richtung Booking-Agentur oder einem externen Booking gehen. Das können wir dann eh in den jeweiligen Punkten anschneiden, hätte man gesagt. Dann ist gleich mal so die Einstiegsfrage, wenn man sagt, man hat jetzt ein paar Songs, man kennt vielleicht sein Publikum oder auch nicht und man will jetzt live spielen, man weiß, hey, die junge Band ist motiviert, die will im Sommer spielen. Wir sind noch im Frühling, das heißt, das geht so noch aus. Wie komme ich zu Bookings oder zu Gigs? Wie finde ich die? Wie suche ich die? Wo recherchiere ich? Wie recherchiere ich? Gibt es da Plattformen? Ich glaube, das waren eh schon mal ein paar gute Fragen am Anfang.
Prinzipiell würde ich mal jeder Band, die am Anfang steht, empfehlen, einmal in ihrem Umfeld zu schauen, wo kann ich spielen? Kenne ich jemanden, der ein Lokal hat, jemanden, der ein Gasthaus hat oder jemanden, wo ich einmal quasi einfach ohne großen Aufwand einfach auf die Bühne gehen kann und ohne großes Risiko spielen kann und sozusagen, wenn da jeder in der Band so in sich geht und einmal drüber nachdenkt, wen kennt er und wo könnte man spielen, auch wenn es vielleicht noch kein Geld gibt, dann ist es einmal ein guter Anfang, um regional einmal ein bisschen bekannt zu werden. Dann schaut man halt einmal, ja, in der Stadt, in der ich wohne, gibt es meistens ja auch so Nachwuchsprogrammförder oder Nachwuchsförderungsprogramme, wo halt dann im Sommer Konzerte stattfinden, wo halt regionale Bands bevorzugt werden. Und das wäre dann einmal der zweite Step, dass man halt einmal schaut, okay, was spielt sie in meiner Heimatstadt ab im Sommer? Und um jetzt einmal auf Locations, wo man spielen könnte, draufzukommen, ist es immer gut, dass man einfach auf den Facebook-Seiten, Instagram-Seiten, Homepages von Bands, die ähnliche Musik machen, schaut, wo spielen die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Dort schaue ich mal nach, wo sind die unterwegs. Und dann kann ich mir mal, gehe ich auf die Homepages von den jeweiligen Venues, von den Locations, wo die spielen. Und meistens findet man dann irgendwo einen Kontakt. Und so kann man mal einen Erstkontakt herstellen. Genau, das ist. Und dann ist es sicher auch gut, wenn man am Anfang sind mit anderen Bands, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind, die ähnliche Musik machen, aber vielleicht nicht genau das gleiche zusammentut und einfach einmal Abende gestaltet, wo man sagt, okay, zwei Bands oder drei Bands bündeln ihre Fans und ihre Familien und ihre Bekannten und laden alle ein und versuchen eine Location zu finden, wo sie das machen können. Und klar wird man da nicht reich, aber es hören einen Leute. Und so kann man dann wieder quasi sein Publikum vergrößern.
Vor allem, ich glaube, man kann da Richtung Support denken. Also wenn ich jetzt eine vielleicht schon eine etwas größere Band beobachte und sage, hey, ich kann die Location noch nicht spielen, aber ich frage die Band einmal an, weil ich zufällig am selben Tag Zeit habe, kann ich für euch Opener machen oder so.
Absolut. Support-Act-Geschichten sind auch total wichtig und sind oft auch wirklich eine große Chance, dass einen Leute hören, die dann später zu den eigenen Konzerten kommen. Also es ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, wobei das auch immer schwieriger wird. Also viele, viele Agenturen, die einen Act haben, der schon bekannt ist, buchen dann oft ihre eigenen Bands, die noch nicht so bekannt sind,
natürlich,
zu diesen Bands dazu. Da gibt es einige Beispiele auch in Österreich, die das wirklich sehr, sehr durchziehen. Ist verständlich, aber es wird natürlich dadurch wird es auch immer schwieriger, an größere Geschichten heranzukommen.
Aber das heißt, so in einer naiven Denke im Umkehrschluss, auch als kleine Band wäre ich für eine Agentur interessant, weil die eben solche Newcomer-Acts auch suchen.
Im Prinzip schon, ja. Also ich mache das immer so oder ich praktiziere das und ich schaue mir jede Anfrage, die bei mir reinkommt von einer Band, ob ich Booking für sie machen kann, ob die in meinen Roster, also in mein Künstlerportfolio passt, wo man einerseits Musikrichtungen abdeckt, die man noch nicht vertreten hat in der Agentur. Natürlich, die Qualität muss sowieso stimmen, sonst wenn ich quasi was nicht selber gut finde, dann kann ich es auch nicht verkaufen. Das heißt, dann scheidet es für mich aus. Und da bin ich ja eigentlich sehr ehrlich. Aber natürlich schaut man in zweiter Hinsicht auch daran, wo kann ich Bands dann auch quasi als Support platzieren, Support Act und eben vielleicht immer auch bei eigenen Bands, die man vertritt, die halt schon bekannter sind. Aber es ist prinzipiell auch, Support Acts wird auch immer schwieriger, weil viele Veranstalter sagen, okay, das ist jetzt so viel mehr Aufwand und es bringt uns im Prinzip jetzt nicht so viel. Ist oft, also es wird nicht leichter, quasi als Support Act auftreten zu können.
Ne? Leider, ja, voll. Da habe ich noch eine konkrete Frage später dazu. jetzt, wo man noch quasi so im Findungsprozess ist oder im Location finden ist, wenn ich jetzt schon so diesen näheren Umkreis abgedeckt habe, ich bin schon ein bisschen etablierter oder ich habe eine Crowd, ich weiß, wer ich bin und wo so meine Stärken, Schwächen sind, und jetzt suche ich quasi so ein bisschen so im Nachbarbezirk, vielleicht Nachbarland, große Städte, was gibt es da für Festivals, für Open Airs, für Locations, wie finde ich dann in dieser großen Masse an Locations die heraus, wo ich sage, da passe ich hin, da kann ich mir das vorstellen, da geht es jetzt aus zum Spülen, da ist es vielleicht der Line-Up, da passe ich rein, das ist vielleicht eine Zielgruppe, die für mich passt. Gibt es da irgendwelche Schmähs oder Erfahrungen, die du da teilen kannst?
Schmähs, also eigentlich den Schmäh, dass ich einfach auf die Homepages von ähnlich, musikalisch ähnlichen Bands gehe und die auch jetzt noch nicht so bekannt sind, da kann man dann schon sehr, sehr viel recherchieren, okay, wo spülen die und das, sonst fällt mir da jetzt eigentlich diesbezüglich nichts ein. Also was da jetzt oft spielt auch wirklich das Glück mit und oft ist es so, dass ein Organisator von einem Festival jemanden hört und sagt, hey, ihr passt total super zu unserem Festival, das ist uns mit Hot Pants Road Club oft passiert und die hören uns und dann engagieren sie uns fürs nächste Jahr. Aber sonst fällt mir da jetzt nicht wirklich ein Trick ein. Mhm. Aber wie gesagt, Social Media ist prinzipiell für Recherche, finde ich, sehr gut, weil es posten alle Künstler oder sehr viele Bands alle ihre Auftritte. Wo spielen sie? Wo waren sie als Support Act in einem Einsatz? Welche Festivals? Also wenn man da einfach die Augen und Ohren offen hat und diesbezüglich auch bestimmte Acts liked auf Instagram oder auf Facebook als Freunde, dann sieht man jeden Tag x Beispiele, wo man denken könnte, okay, da könnte ich mit meiner Band spielen, und dann muss man ein bisschen recherchieren. Ganz einfach. Und das ist eigentlich so das Einzige, was mir diesbezüglich einfällt.
Ich glaube, um die Recherche kommt man nicht hinweg.
Nein, und das ist halt viel Arbeit. Also das ist halt wirklich, das ist auch wirklich trockene Arbeit, weil man muss die Excel-Dateien erstellen und die man dann immer wieder updaten muss mit allen. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man einmal Kontakte hat, dass die auf ewig die gleichen bleiben. Es ist so viel Wechsel. Also in meinen 15 Jahren haben in vielen Locations so viele Booker oder in dem Fall die Organisatoren der Venues oder die Leute, die einfach die Bands engagieren, haben so oft gewechselt und man muss sich dann wieder die Kontakte neu erarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt glaubt, man hat jetzt den Kontakt und einen super persönlichen Kontakt zum Veranstalter, heißt es nicht, dass das jetzt auf ewig so bleibt. Und da sind wir beim nächsten Punkt, ist, dass das ist halt der persönliche Kontakt extrem wichtig ist. Also das heißt, ich fahre zu vielen Konzerten, die ich organisiere, auch hin. In erster Linie deswegen nicht, weil mich die Musiker jetzt dort vor Ort brauchen unbedingt, sondern damit man den Kontakt zum Veranstalter herstellt.
Da einhakend, wir haben zum Beispiel schon mal ein paar Gigs verloren, weil wir irgendwo gespielt haben, hat der Veranstalter oder die Veranstalterin gesagt, voll cool, tagt mir vor, ihr habt einen super Job gemacht, wie euch das nächste Jahr wieder haben. Dann war Besetzungswechsel und die Infos dann verloren gegangen, haben uns neu bewerben müssen, beziehungsweise der Veranstalter hat gesagt, naja, das ist meine Vorgängerin, gesagt hat, mir eigentlich ziemlich wurscht, ich habe meine eigenen Vorstellungen, ihr habt jetzt nicht mehr Platz im Repertoire oder im Line-Up. Was dann natürlich schade ist, aber
muss man akzeptieren, das ist leider Gottes, das passiert manchmal. Und andererseits gehen dafür oft andere Türen wieder auf oder die Gigs kommen dann halt einfach zwei oder drei Jahre später. Und vielleicht ist es dann sogar besser, weil man dann schon vielleicht mehr Leute zieht. Und es ist im Endeffekt für alle. Also man darf sich von sowas nicht irgendwie demotivieren oder verunsichern lassen. Sowas passiert, ist nicht angenehm, aber ja.
Voll, ja. Vielleicht gehen wir kurz auf den quasi, ich nenne es jetzt einmal Bewerbungsprozess ein. Also dieses, ich schreibe jemanden an, ich schicke irgendwo ein Formular aus, schicke irgendwo ein Video hin. Gibt es da so einen Zeitpunkte, wo das relevant oder wichtig ist? Ich meine, manche Festivals schreiben es aus, manche Festivals finden irgendwann statt und dann ist so die Frage, gibt es danach auch eine Vorbereitungszeit, dann kommt irgendwann die Bewerbungsphase oder kann man mit Hausnummer sagen, in diesem Zeitraum, in diesen Monaten immer booken, weil da passiert alles?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Also erstens einmal, es gibt als Organisatoren von Konzerten gibt es einerseits Festivals, es gibt fixe Locations in verschiedensten Größen und dann gibt es Kulturvereine und jeder hat oder fast jeder hat so seine eigene Art und Weise, das Programm zu planen und zu buchen. Das heißt, es gibt manche Locations, die machen das zweimal im Jahr. Da kenne ich einige Locations, die haben ein Herbst- und Frühjahr-Programm und ein Sommerprogramm. Und da wird halt auf zwei Etappen wird da gebucht. Es gibt manche Locations, die machen ein Jahresprogramm. Da wird wirklich von September bis September des Folgejahres gebucht. Und das sind dann, sagen wir mal, 20 Veranstaltungen. Und da fangen sie aber dann schon meistens zu Jahresbeginn an, das Programm vom Ende dieses Jahres und vom ganzen nächsten Jahr zu machen. Mhm. Also es ist manchmal schon sehr weit im Vorhinein planen die. Und da muss man, und das muss man daher auch herausfinden, wer wie bucht. Und ich meine, Österreich ist jetzt nicht so groß, das heißt, man hat dann schon einmal nach einer Zeit ein bisschen einen Überblick, wann man wen kontaktieren muss. Und die Festivals, die fangen ja jetzt dann meistens nach dem Festival oder schon während des Festivals an, für das nächste Jahr zu planen. Also sobald das fertig ist, wenn Frequency fertig ist, wird schon im Hintergrund am nächsten Frequency gearbeitet. Aber wie gesagt, die Festivals, die buchen, sage ich jetzt einmal so, da kommt man mit Bewerbungen eher schwierig hin. Das heißt, die buchen ganz, ganz gezielt Acts, die sie aussuchen. Das heißt, es gibt da nicht jetzt so sozusagen Bewerbungsfrist, die man einhalten muss. Und wenn man die übersieht, ist man draus. Also es läuft eher so, dass die einen wollen und dann spürt man. Oder halt, man hat ja das Glück, dass man jemanden kennt beim Festival, der einen dann halt, der einem dann hilft. Aber das ist prinzipiell auch so eine Geschichte, die Aussendungen sind schon wichtig und so, aber im Prinzip hat fast jeder, der ein Programm zusammenstellt, eine gewisse Vision von einem Programm und der hat im Kopf gewisse Acts, die er buchen will. Und da kann man dann durch Glück, wenn man jetzt dem gerade eine E-Mail schickt, wo er dann den Bandnamen, die habe ich jetzt irgendwie gar nicht im Kopf gehabt, kann man Glück haben, dass man dann gebucht wird. Aber in erster Linie ist es so, dass die Veranstalter auf Bands zugehen und sagen, wir möchten euch für nächstes Jahr haben. Also der umgekehrte Weg ist natürlich muss man Aussendungen machen, aber man darf sie auch, wie gesagt, nicht zu viel davon erwarten.
Also es hört sich für mich an wie so ein Marathon aus, überall anfragen und anklopfen und wenn ich keine Antwort kriege, dann vielleicht, weil ich nicht aktiv booken oder weil ich keine Anfragen entgegennehmen und weil es mir vielleicht einfach nicht mögen oder keine Zeit habe zum Zugschreiben und gleichzeitig halt genug in die Welt senden, damit quasi Leute, die Programm machen, mich am Schirm haben und genau dann sagen, so hey, du passt mir rein.
Es ist eher so, man muss alles rundherum machen, also quasi gute Musik, gute Videos, Social Media Betreuung und PR und Medienarbeit, dass man dann so interessant ist für Veranstalter, dass sie an einen herantreten. Aber das ist natürlich der schwierige Weg, weil das versuchen natürlich sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele Künstler und Bands. Und um sie da jetzt irgendwie halt abzuheben und herauszustechen, das ist halt die große Kunst. Und das schaffen halt wenig. Und man muss auch realistisch bleiben, dass natürlich bei der Menge an Bands, die immer mehr und mehr und mehr werden, immer weniger wirklich groß werden. Und da ist halt auch viel Glück, Fleiß, Talent und Schicksal oft irgendwie spielt damit. Ja.
So für den einfachen Fall, dass ich sage, ihr habt so ein mittelgroßes Festival, die suchen sie aber Headliner aus, aber Support-Acts können sich bewerben oder können anschreiben. Ich weiß, hey, in dem Zeitraum ist die Frist oder in dem Zeitraum passiert das wahrscheinlich und das Festival selbst schreibt keine Kriterien aus, also kein Prozess, kann das brauchen sie, das wollen sie. Das heißt, ich habe einfach eine Telefonnummer gefunden und eine E-Mail. Jetzt ist so die Frage, du als Veranstalter oder als Booker, was ist für dich das Ideale? Rufe ich an, schreibe ihr WhatsApp, schreibe ihr SMS, schicke ihr Bewerbungsvideo, schicke ihr Mail, schicke ihr PDF, schicke ihr EPK, schicke ihr einen riesigen Lebenslauf mit allem, was ich biete oder nicht, oder schreibe ihr eine kurze Nachricht, oder was ist so das, wo du sagst, das ist cool, das brauche ich, das überfordert mich nicht und das ist auch nicht so zu wenig quasi.
Ich glaube, E-Mail ist immer nur die beste Form von Aussendungen, weil WhatsApp, das ist zu kurzlebig und manche wollen auch nicht sozusagen auf ihren mit WhatsApp sozusagen. WhatsApp macht man dann, wenn man schon einen Gig hat und noch Details abklärt. Aber E-Mail ist, glaube ich, noch immer die beste Variante. Und in dem E-Mail sollte kurz und knackig einfach drinstehen, was ist die Band, was kann die Band. Am besten ein Videolink dazu. Und ich hänge oft eine PDF-Datei dran an das Mail, wo einfach ein Foto drauf ist, die Besetzung, ein kurzer Pressetext. und eben ein paar Links zum Anhören, zum Ansehen. Und dann in weiterer Folge, das schickt man halt einmal aus an alle, die dafür in Frage kommen oder die, für die es interessant sein könnte. Und in weiterer Folge versucht man dann nachzutelefonieren. Man wird nicht alle erreichen, also es ist wirklich, es wird immer schwieriger, auch Leute ans Telefon zu bekommen. Also viele Leute wollen einfach nicht mehr so viel telefonieren. Das ist nicht nur bei den jungen Menschen so, die ja in erster Linie über WhatsApp und diverse Plattformen miteinander kommunizieren. Das wird bei den Veranstaltern auch immer mehr und mehr. Also die wollen eher nur aktiv Leute anrufen, aber passiv nicht zu oft belästigt werden. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren.
Wenn jetzt so, also als mittelgroße, junge Band, sage ich, habe jetzt 100 Kulturlocations, so Kulturhäuser, die will ich jetzt im Haus im Herbst bespielen und ich schreibe da hin. Macht es einen Unterschied, so wie du es beschrieben hast, einfach so quasi mich zu beschreiben, zu sagen, was kann ich, was liefere ich, was bringe ich, IPK anhängen, tschüss. Oder ich kann natürlich auch die Arbeit machen, sagen, hey, von den 100 Locations schreibe ich nur 20 an, weil ich weiß, da passt das Publikum, da ziehe ich die Leute oder ich nehme eine Band mit, die das, die Leute zieht. Und ich kann natürlich auch hinschreiben, hey, es ist keine Initiativbewerbung, ich habe mir eigentlich recherchiert, ihr habt ein Punk-Publikum, ich bin eine Punk-Band, das passt besser wie im Nachbarort, wo es eher heimischer ist, sage ich jetzt einmal. Ich kann natürlich schon auch die Arbeit machen, aber die Frage ist, ist das unnötige Arbeit? Ist es gescheit, dass ich initiativ mehr zu bewerben, also mehr auf Masse setzen oder wirklich eher fokussiert und dann dem Veranstalter mit dem locken zu sagen, ich habe mir das Publikum ausgesucht oder ich habe mir die ausgesucht, weil du passt perfekt zu mir?
Ich glaube, dass es eher unnötig vertane Energie ist. Ich glaube, dass man eher so viel wie möglich anschreiben sollte, weil die lesen drüber und vielleicht sagt ihnen der Bandname was, haben es vielleicht schon mal gehört und vielleicht passiert dann auch nichts, aber dann bei der nächsten Aussendung dann vielleicht interessiert es, weil sie in der Zwischenzeit schon wieder was gehört haben über die Band. Also Mundpropaganda ist auch unter Veranstaltern trotzdem ein Mittel, wo man Gigs kriegt, weil der eine dem anderen nicht sagt, hey, hast du die gehört und die sind super. Und ich glaube, man sollte auch nicht dem Veranstalter sagen, dass man super dorthin passt oder so. Ich glaube, die haben ihre eigene, die wissen genau, wen sie ansprechen. Und also das glaube ich eher nicht, so vom Gefühl her, dass das was bringt. Also eher auf Masse setzen.
Ich frage mich dann nur, weil, und das hast du eingangs erwähnt, das Geldthema ist ja das Thema, zu sagen, Budget ist wenig und wenn, dann meistens für einen Headliner. Und ich gehe davon aus, dass die Leute die Themen, die halt Probleme mit Booking haben oder die Booking sich betrifft, nur keine Agentur haben und das selber machen, die müssen halt irgendwie dann sich erstens von 100 anderen Bewerbungen abheben und halt dem Veranstalter schmackhaft machen, weil sie vielleicht noch nicht so viele Leute ziehen, warum sie dann genau dort irgendwie spielen und sei es wenig Gage verlangen, kann ja auch nicht der Grund sein, weil jede Band will sagen, die Kosten sollten gedeckt werden, ich brauche ein bisschen Gage, aber wie schaffe ich dann einen schmalen Grat zwischen Initiativbewerben und schmackhaft machen, dass trotz wenig Publikum man doch irgendwie spielen kann.
Ja, das ist so. Also was ich auch sehr empfehlen kann, ist, dass man als Band an Künstler, die man vielleicht verehrt, direkt herantritt und dass man die davon überzeugt, dass das super wäre, wenn man spielt. Der Veranstalter ist prinzipiell, außer bei größeren Festivals oder so, aber prinzipiell versuchen die den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Und natürlich ist ein Support-Act immer mehr Aufwand. Also das ist einfach in jeder Hinsicht, man braucht mehr Zeit für den Soundcheck, weil dann zwei Bands checken und Personalaufwand und Catering und so. Auch wenn es jetzt kein Gage gibt oder wenig Gage gibt, ist es halt einfach mehr Aufwand und der wird immer mehr und mehr halt versucht, so gering wie möglich zu halten. Und weil du eben auch das angesprochen hast, Budget, es ist jetzt so mittlerweile extrem weit verbreitet, dass einfach Door-Deals gemacht werden. Das heißt, es wird immer mehr und mehr werden Door-Deals im Gegensatz zu Fixgagen einfach verhandelt. Also das ist leider Gottes auch so eine Tendenz. Und dann versucht man natürlich auch als Band, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt eine Vorband habe, die bringt mir vielleicht 10 Leute und ich habe dann, oder 15, 20 Leute, keine Ahnung, versucht man dann trotzdem das dagegen zu setzen. Was bringen sie mir mehr und was kosten sie mir mehr? Und vielleicht, wenn ich es ohne das Supportband mache, verdiene ich selber mehr. Das sind so Gedanken, die natürlich auch da herumschwirren.
Klar, ja, natürlich. Ich versuche jetzt so ein bisschen am Bogen in etwas Positiveres zu geben, weil es ist alles so schwer und träge und Marathon.
Aber ich hoffe, ich versuche nicht den Eindruck zu erwecken, dass alles sowieso keinen Sinn macht. Aber ich versuche es halt irgendwie realistisch zu schildern, wie es in Wirklichkeit ausschaut. Und das ist halt oft wirklich nicht so rosig, aber wir machen ja alle Musik, weil wir die Musik lieben und nicht nur wegen dem Geld. Aber damit man das halt irgendwie auf realistisch einschätzen, muss man halt auch der Wahrheit ins Gesicht schauen.
Absolut, und das ist unsere Aufgabe, dass wir so einen ungeschönten Blick auf etwas geben und die Leute dann nicht die Hoffnung rauben, sondern einfach sagen, durchhalten, es ist ein Marathon, lieber nur mehr Mail mehr schreiben, als wie mehr recherchieren, weil du kommst dann eher irgendwo durch. Und ich finde den Tipp mit direkt die Bands anschreiben auch schon sehr wertvoll, weil man das meistens gar nicht denkt. Man schaut dann zwar meistens auf die Homepages von bekannten Bands und schreibt dann die Locations an und vielleicht schreibt man die Band an, ob man gemeinsam irgendwo spielt, aber zu sagen, hey, da ist ein großer Support, also das ist ein großer Headliner, der für Opener machen und wenn ich keinen Ausschnitt nehme, dann überzeuge ich zumindest mit, ich brauche keinen Soundcheck, weil ich habe meine eigene Technik mit und stecke nicht da einen Rack an und fertig. Kann ja auch super eine coole Strategie sein. Angenommen, ich habe mich jetzt beworben und ihr wartet auf die Mails. Dann ist es so der traurige Alltag, dass man maximal Absagen kriegt, vielleicht eine von 100 Zusagen und sonst halt nichts. Und natürlich kann man nachrufen und hast du vorher gesagt, sollte man, weil es ist dann zeigt Interesse, aber da ist halt die Frage, ich weiß, das hat der Konrad vom Triebwerk, von dem Kulturhaus von da in einer vorherigen Folge erzählt, dass er die eben ein paar hundert Anfragen in der Woche oder teilweise am Tag kriegen. Und ist zwar löblich, dass die jedem zurückschreiben, aber wenn man halt die Arbeit gut macht, geht es oft nicht aus. Vielleicht kannst du da sagen, so wo ist die Grenze zum, ist okay zum Nachfragen versus man ist lästig versus es ist halt einfach so, man muss akzeptieren.
Meinst du jetzt, wie oft man nachfragen soll?
Also einerseits, wie oft man nachfragt und zweitens das Thema mit, ob man und wie oft man Rückantworten kriegt oder eben auch nicht.
Also die Quote der Rückantworten ist sehr gering, das muss man leider echt so sagen. Es heißt aber nicht, wenn man keine Antwort kriegt, dass es umsonst war. Also ich habe schon so oft Aussendungen gemacht und auf einmal meldet sich der dann Monate später oder manchmal sogar ein oder zwei Jahre später und sagt, ja, ich habe das am Schirm gehabt, aber es hat nicht gepasst. Und weil das ist eben das was man als Künstler oft vergisst, dass die machen ein Programm und es ist oft ein Jahresprogramm oder ein Halbjahresprogramm, wo man halt dann nur drei musikalische Acts hat und drei Kabarets und was weiß ich noch. Das heißt, die haben immer ein Gesamtprogramm im Hinterkopf. Und da passt man halt nicht immer rein. Das heißt aber nicht, dass es nicht das Jahr drauf passen kann. Und das mit dem Nachtelefonieren, das muss man halt irgendwie ein bisschen einschätzen, irgendwie vom Bauchgefühl her. Wenn man da jetzt dreimal anruft und es hebt nie jemand ab, dann soll man das eher lassen. Und man muss da, bei vielen Veranstaltern ist es ja so, dass man die als Booker dann ja über die Jahre halt schon kennt und weiß auch, wie der tickt. Und ich weiß bei vielen Leuten, wenn sie mir nicht antworten, haben sie es aber, lesen sie es trotzdem. Und manche melden sich halt. Aber wie gesagt, die Quote ist leider halt sehr, sehr gering. Und das ist oft ein bisschen frustrierend, aber man darf da irgendwie nicht verzweifeln.
Ja, jetzt gehen wir mal vielleicht trotzdem davon aus, ja, das Booking funktioniert und ich habe irgendwo einen Gig in Aussicht, sei es jetzt ein Festival, ein Venue, irgendwas. Sind dann so üblicherweise die nächsten Schritte? Was muss ich dann liefern oder was wird von mir erwartet oder was kann ich wiederum dann vom Veranstalter oder vom Booker erwarten oder fordern oder verlangen?
Also wenn man jetzt eine Zusage zu einem Gig, zu einem Konzert bekommt, dann schicke ich dem Veranstalter als erstes einmal einen Vertrag, wo man das alles fixiert, was man ausgemacht hat, damit beide Seiten einfach auch eine schriftliche Bestätigung dessen haben. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch, wenn man einen Vertrag hat, dann hat das auch mehr Gewichtung. Auch wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine E-Mail und da steht das und das drin, ist im Prinzip auch ein Vertrag. Aber sobald man einen Vertrag macht, hat das auch für den Veranstalter und für sich selbst einen anderen Stellenwert im Hinterkopf. Und das ist sehr wichtig. Meistens liefert man dann einen Technical Rider mit, man schickt einen Pressetext, man schickt Pressefotos, meistens ein Download-Link, weil die Pressefotos sollen halt in hochauflösendem Format sein. Das heißt, man kann es nicht per Mail verschicken. Und damit ist eigentlich einmal das Wichtigste abgedeckt. Und dann wartet man, dass man den unterschriebenen Vertrag zurückbekommt. Und das ist meistens passiert das ja ein Dreivierteljahr, manchmal ein Jahr vorher oder zumindest mindestens ein halbes Jahr. Also bei mir ist fast nichts, was in kürzeren Zeiträumen stattfindet. Und dann hängt es halt auch davon ab, ist dieser Gig, wo man Fixgage bekommt, oder ist das ein Gig, wo man quasi auf Eintrittsteiler spielt. Und wenn man auf Eintrittsteiler spielt, muss man natürlich auch selber sich ein bisschen um die Werbung kümmern. Das heißt, man kann sich nicht nur jetzt auf den Veranstalter verlassen, sondern man muss auch, das macht jeder Club anders, aber es gibt Clubs, wo man sich dann zum Beispiel eine Plakataktion teilt. Das ist, oder wo man einfach dann quasi selber Facebook-Werbungen schaltet und das dann gegenverrechnet. Also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle, aber wie gesagt, wenn man einen Door-Deal hat, muss man dann auch wirklich das im Auge behalten, okay, wie schaut der Vorverkauf aus, ein halbes Jahr vorher oder drei Monate vorher, was kann ich jetzt nur machen, dass ich den ankurbel, und genau.
Das, aber ich glaube, ja, unabhängig von einem Door-Deal würde sich jede Veranstalterin erwarten, dass die Band ein bisschen Werbung macht.
Das ist sowieso, genau. Also auch wenn man Fixgage hat, erwartet sich jeder, dass man Werbung macht. Genau.
Das stimmt. Ich meine, beim Door-Deal ist natürlich persönlich interessiert daran, dass man mehr reinkommt, aber ich höre es dann oft, dass hinterher irgendwie über eine Band geschimpft wird, weil jemand gebucht wurde und die Band null Werbung macht, und dann hat man eine schlechte Nachrede, dass er selbstverständlich ersehen und nicht einmal am Post machen. Ob jetzt die Band jetzt da zwei, drei Leute mehr ziehen würde, ist ja dann irrelevant, aber das hat auch was mit Wertschätzung
absolut, zu tun. Absolut, und das ist aber, ich finde das auch wirklich wichtig, weil man natürlich selber über die direkten Kanäle zu seinen Fans verfügt. Das sind eben die Social Medias, und man, das gehört einfach auch dazu, und die wirklichen Profis machen das automatisch. Und also die großen Veranstalter oder die großen Künstler, die gehen dann auf Promotour, weil sie wissen, okay, ich muss jetzt irgendeine Halle füllen. Und dann gehen die auch ins Frühstücksfernsehen und machen Werbung für ein neues Produkt und für die Kunden, für die Tour, die dann halt ein halbes Jahr später ist. Mhm. Und das ist im Kleinen wie im Großen so. Ja.
Du hast schon ein gutes Thema angesprochen, nämlich den Vertrag. Das würde ich nochmal gerne ein bisschen ausformulieren. Weil man sich ja dann immer als junge Band scheut, einen Vertrag zu erstellen. Meistens kriegt man dann vorgelegt und wird zittert dann, wenn man dann unterschreibt und denkt, oh mein Gott, was ist da los? Hilfe, Hilfe. Es gibt ja coole Vorlagen, wir haben eine auf der Homepage, die Mika hat eine. Mhm. Und dazu jetzt die konkrete Frage, gibt es da eine Faustregel, wer den Vertrag stellt? Die Veranstalter, die Band, die Booker?
Ist da gibt es auch keine Faustregel. Also mich fragen die Veranstalter, schickst du an von dir oder sollen wir anschicken? Also das ist sehr unterschiedlich. Manche Festivals haben ihre Verträge, die wollen das auch so drinnen haben, weil da ist alle Klauseln so, wie sie das haben wollen. Und da kann man dann natürlich auch Sachen sozusagen bekritteln oder ändern lassen. Aber da gibt es auch nicht wirklich jetzt eine Regel dafür. Das ist sehr individuell. Aber in den meisten Fällen schicke ich Verträge, also einen Standardvertrag, den ich selber mal aufgestellt habe, und der aber auch aus Vorlagen besteht, und wo man halt dann manche, wo man kommt dann drauf, okay, man muss das und das muss man reinschreiben, weil sonst der Veranstalter drauf vergisst, und so hat sich dann irgendwann einmal ein Modell herauskristallisiert, das für alle Seiten passt.
Ich glaube, es ist sehr gut, was du gesagt hast, einfach mal drüber reden, weil selbst wenn das Festival was schickt, kann man selber sagen, hey, ich habe einen eigenen, wenn man zum Catering geht, einen Rider, was nur die Hospitality betrifft, können wir den Punkt nur mit reinnehmen, bei uns ist das wichtig oder nicht, da kann man sich ja gute Kompromisse finden.
Ich habe das so gelöst, dass ich quasi Vertragsbestandteil ist der Technical Rider und der Band Rider, und das sind wieder quasi wieder zwei eigene Dateien, und die werden dann halt dementsprechend, wo man dann auftritt, halt auch adaptiert.
Natürlich,
genau. Das ist auch eine sehr übliche Lösung, dass man sozusagen im Vertrag steht drinnen, dass Anhang 1 und 2, Technical Rider und Band Rider, Teil des Vertrags sind, oder? Und so kann man das gut lösen und muss nicht in jedem Vertrag hat man nicht den gleichen Technical Rider drin, weil das ist dann unterschiedlich, ob man auf einem Festival spielt oder in einem kleinen Club-Gig.
Klar, ja, idealerweise. Mhm. Jetzt nur zum Schluss die Preisfrage, haha, pun intended, Thema Gage. Als Band will man natürlich ein bisschen was haben, zumindest die Fahrtkosten oder die Kosten, was vielleicht ein Techniker innimmt. Als Location haben wir schon gehört, ist ja immer ein bisschen knappig. Und oft kommt man leider nicht in den Genuss, dass man als Hauptband halt die meiste Gage verlangen darf. Deswegen so das Thema, was darf man verlangen, was ist so üblich, wo darf man auf irgendwas bestehen? Oder sagst du, geht gar nicht mehr, egal wie viel Gage, weil es zahlt sich immer aus? Oder gibt es irgendwas, wo dann ein Veranstalter da sagt, naja, wenn du jetzt gar nichts verlangt, das ist eigentlich unseriös, den nehme ich dann nicht?
Da gibt es auch, wie in unserem Business leider, keine grundlegenden Regeln. Also am Anfang wird man natürlich so viel wie möglich spielen wollen und auch zum Teil gratis. Und man muss sich das halt auch gut überlegen, wo macht man das und wo kann ich dadurch auch sozusagen einen Mehrwert, dadurch, dass ich gratis spiele, für mich generieren. Also, aber prinzipiell muss man sich halt ein bisschen selber einschätzen, was ist jetzt der Marktwert? Wie viele Leute kommen jetzt zu einem Konzert? Wenn ich jetzt in einem Club in meiner Heimatregion spiele, wie viele Leute kommen da und wie viel würden die Eintritt zahlen? Und dann kann man sich schon mal ungefähr selber circa ausrechnen, was würde da jetzt für die Band überbleiben? Das heißt, man darf, wenn man jetzt sagt, okay, man zieht jetzt 150 Leute und die zahlen alle 20 Euro Eintritt, dann sind das jetzt einmal 3.000 Euro Umsatz. Da kommen dann einmal 13% Ust weg. Da kommt dann, wenn man seine eigene Musik spielt, obwohl das ist eigentlich wurscht, es kommt dann AKM weg und dann muss man Werbung machen. Und dann kriegt man schon ungefähr eine Richtung, was würde da jetzt an Gage überbleiben. Und das ist einmal so, finde ich, eine grobe Faustregel, nach der man jetzt dann auch, wenn man jetzt gefragt wird, was ist eure Gage, dann kann man mal ungefähr so sagen, okay, in dem Bereich bewegt sich das. Und es gibt halt leider immer, es wird immer seltener, gibt es halt Gemeinden oder Städte, die halt ein bisschen Budget für Kulturförderung haben. Und da kann man dann vielleicht sagen, okay, Die geben einem ein bisschen mehr, weil auch wenn man jetzt nicht die Leute zieht. Aber wie gesagt, das ist halt, es wird leider immer weniger, weil alle Gemeinden und Kommunen halt schwerstens am Sparen sind. Aber so kann man mal ungefähr für sich eine Gage festlegen. Aber auch wenn man schon 20 Jahre im Geschäft ist, gibt es immer wieder Situationen, wo man das dann überdenkt und auch andere Modelle findet, weil es aus irgendeinem Grund vielleicht für einen selber gut ist oder man will jemandem anderen was Gutes tun. Also wie gesagt, da gibt es keine wirklich in Stein gemeißelten Regeln.
Ich habe eine konkrete Frage oder Beispiel und ich weiß auch nicht, wie ich das einordne. Nutzt so diesen Podcast-Recording ganz eigennützig für ihr eigenes Thema. Aber vielleicht kann sich jemand davon was mitnehmen. Und zwar, ich hab mich mit einer von meiner Band, ich nenne jetzt keinen Namen, ich würde jetzt keinen Ruf schädigen, irgendwo beworben bei einer Veranstaltung. Und zeitgleich hat sich eine andere Band beworben. Und man kann jetzt diskutieren, wer welcher Band zirkt mehr, ist mehr Headliner, mehr Opener, das ist wurscht. Es waren zwei Slots frei de facto. Und ein Slot ist Opener und einer ist Headliner. Und das Veranstaltungsteam hat dann die andere Band genommen mit der Begründung, dass die mehr Gage verlangen haben. Also sind die halt dann Hauptband geworden und die haben sich nicht mit den Bands beschäftigt, wer da vielleicht rein thematisch, inhaltlich, musikalisch besser passen würde als Hauptband. Und ich weiß auch nicht, was ich vor dem halten soll, ob das Konklusion ist, wir hätten mehr verlangen müssen, ob das Konklusion ist, das Veranstaltungsteam ist schuld beim Veranstaltungsteam, ja, wir haben fair verlangt und die haben sich das nicht angeschaut. Mhm. Aber wenn du sagst, klingt nachvollziehbar, dann würde
ich volle Fälle... Nein, das klingt für mich nicht nachvollziehbar. Ja. Nein, also es klingt eher so, dass der Veranstalter sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat. Jemand, der Ahnung hat von den Bands, die er engagiert, wird nicht so agieren, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man mehr verlangt, automatisch interessanter ist. Also das ist... Ich glaube, man muss es realistisch einschätzen und man darf auch nicht zu billig sein. Und das ist auch ein bisschen ein Problem unserer Branche, dass es keine festen Gagen gibt. Das ist einerseits gut, freier Markt und so, Nachfrage bestimmt den Preis oder so, oder wie heißt es? Aber andererseits gibt es immer Leute, die es billiger machen und das ist leider ein großes Problem. Und es gibt auch viele Veranstalter, denen das nicht so wichtig ist die Qualität, sondern die schauen in erster Linie auf den Preis. Und wenn du immer weißt, dass du eine Band findest, die noch billiger ist, dann ist es leider für unsere Branche nicht gut. Aber es ist schwierig, da eine Lösung zu finden, weil es gibt in Amerika gibt es die Union, die gewisse Preise und Gagen festlegt für Studiojobs, für Bälle und für bestimmte klar strukturierte und definierte Arbeiten gibt es bestimmte Gagen und eine bestimmte Höhe von Gagen. Andererseits hat es auch wieder dazu geführt, dass viele Orchesteraufnahmen aus Hollywood abwandern und es in Europa machen, weil es einfach zu teuer wird und schwer finanzierbar wird. Also das, es gibt beide Seiten, aber ein bisschen Reglementierung bei uns wäre gut, finde ich.
Ja. Mhm. Ich glaube, du hast das ja vorher schon gut am Punkt getroffen. Einfach sich selbst mal überlegen, was kostet, dann hat man ja schon ein gutes Bauchgefühl und dann einem Veranstalter sagen, das wäre unser Budget. Wie schaut es bei dir aus? Ist es Verhandlungsspielraum? Was stellst du vor? Wo können wir vielleicht eine fehlende Gage mit was anderem kompensieren? Oder wenn, im Gegensatz dazu, wenn du es mehr bietest, was können wir mehr leisten?
Das ist immer gut, wenn man einfach Verhandlungsbereitschaft signalisiert, dann findet man meistens eine Lösung. Wenn man beharrt und sagt, okay, das ist unser Gage, darunter spielen wir nicht, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gig nicht kriegt, höher als wie umgekehrt.
Ja.
Und genau. Und das heißt ja nicht automatisch, dass man, wenn man Verhandlungsbereitschaft signalisiert, dass die nicht die Gage zahlen, die man verlangt.
Mhm.
Genau. Absolut. Aber man soll auch nicht, wenn man jetzt sagt, okay, die Gage ist 2.500, dann für 500 spielen. Das ist auch nicht gut. Also das heißt, das muss schon in einem Rahmen, wenn man runtergeht mit der Gage, soll das schon in einem Rahmen bleiben, der auch realistisch ist und wo man nicht total die Glaubhaftigkeit verliert.
Wir haben schon relativ viel über das Booking, den Prozess an sich geredet, ein bisschen schon auch, wenn es zum Booking kommt, was dann für To-Dos und für Dinge es gibt. Ich würde jetzt dann vielleicht ganz kurz für nach dem Booking schauen, also quasi der Gig ist vorbei, dann ist so üblicherweise der nächste Schritt, dass man Rechnung Honorarnote stellt. Gibt es dann nur etwas, wo man sagt, das kann man im Nachhinein noch tun oder das muss man vielleicht sogar noch tun oder das erwartet man sich oder das sehen vielleicht Veranstalter Ihnen relativ gerne?
Also wenn was gut gelaufen ist, bedanke ich mich immer beim Veranstalter für die super Organisation, man hebt Dinge hervor, die vielleicht extrem gut waren, ob das jetzt das Catering ist oder ob das Hotel, also ich versuche immer ein Feedback zu geben und einfach quasi sozusagen sie zu bedanken und vielleicht sie wieder auf zukünftige Zusammenarbeit freuen und einfach die Honorarnote schicken. Genauso, das ist eigentlich so mein Prozedere nach jedem Gig. Und das mache ich eigentlich bei jedem. Und wenn es Konflikte gegeben hat, das passiert ja auch manchmal, dass es irgendwelche Brösel gibt, weil dem Veranstalter was nicht passt hat oder es hat der Band was nicht passt, das muss man genauso zum Thema machen und darauf eingehen und auch sagen, das war nicht leiwand, können wir das beim nächsten Mal anders machen. Und wenn es ganz was Schlimmes war, dann wird man wahrscheinlich eh nicht mehr mit demjenigen zusammenarbeiten, aber man muss es zumindest auf eine höfliche Art und Weise erwähnen und sagen, hey, das war nicht okay. Und wenn wir wieder zusammenarbeiten wollen, dann muss man das ändern.
Mhm.
Genau. Und das kommt eigentlich gut an. Also ein Feedback, also es ist, ich glaube, was sehr veranstaltend, jeder, und das sind oft Leute, die arbeiten total im Hintergrund und oft ohne irgendwie was dabei zu verdienen. Und gerade die haben sich das total verdient, dass man die lobt und die freut sich ja extrem. Also das ist, wir haben oft mit Leuten zu tun, die das einfach ehrenamtlich machen und ihre Freizeit investieren und dann wirklich einen super Job abliefern. Und das muss man quasi denen auch sagen.
Voll. Und ich glaube, Thema Feedback ansprechen, ich glaube, eben weil diese Leute oft im Hintergrund arbeiten und vielleicht nicht alles mitkriegen, ist er sagen, ganz neutral, konstruktiv Feedback zu geben, damit die wiederum ihren Job fürs nächste Mal auch besser machen können, weil vielleicht haben die einfach, sie dachten, sie machen das und wissen es gar nicht besser oder haben es ausprobiert und so kriegst du zumindest ein Feedback.
Ja, nein, das ist sehr wichtig und das stärkt einfach die oder sozusagen das Gefühl oder die Kooperation, die man hat mit dem Veranstalter, wird dadurch einfach gestärkt und verbessert. Und so ergeben sich natürlich dann auch wieder Folgeaufträge, ob das jetzt für die gleiche Band ist oder für eine andere Band. Aber prinzipiell ist es eine sehr wichtige Geschichte, dass das Klima zwischen Veranstalter und Booker halt einfach gut ist und dass man auf einem professionellen und freundlichen Niveau miteinander kommuniziert.
Als letztes Thema würde ich nur kurz ein kleines Fass aufmachen, und zwar das Thema Agentur, weil er natürlich eigentlich fast jede Band oder jeder Act anstrebt, diese Arbeit nicht mehr selbst machen zu müssen, und ich betone es bewusst so, sondern dass das halt jemand anderes für sie macht. Mhm. Erstens, weil es anstrengend ist und weil oft mit Bookern ein Netzwerk mitkommt und schon vielleicht andere Erfolgsquoten. Was ist so deine Meinung als Musiker und auch eben als Booker, als Agentur? Ist sowas realistisch? Wie geht man sowas an? Kann man sich da genauso bewerben oder gilt da ganz die Devise, du wirst angefragt oder dann bist du nicht relevant genug?
Nein, ich glaube, das kann man schon machen. Also dass man als Act bei Agenturen anfragt, das kann man schon machen. Also ich kriege auch regelmäßig Anfragen und ich schaue mir das auch an, weil Agenturen sind natürlich auch interessiert daran, ihr Betätigungsfeld zu erweitern und vielleicht auch mit Acts zu ergänzen, die sie vielleicht noch nicht in ihrem Roster haben. Oder eben auch zum Beispiel, wenn man ähnliche Acts hat, ist es auch oft so, dass wenn eine Band nicht kann, dann kann man dem Veranstalter eine andere Band vorschlagen. Mhm. Und das hat dann natürlich auch wieder viele Vorteile. Also das kann man schon versuchen. Man muss halt irgendwie auch natürlich schauen, je größer eine Agentur ist, umso mehr ist man dann vielleicht auch einfach einer von vielen. Und es gibt oft kleine und schlanke Agenturen, die halt effizienter arbeiten, weil sie einfach weniger Acts betreuen und die dafür aber halt intensiver und sich mehr drum kümmern. Und es ist auch immer ein Unterschied, ob jetzt jemand eine Agentur nur Booking macht und alle andere Arbeit, Management und PR und so wird von jemand anderem übernommen. Mir kommt vor, dass immer mehr und mehr Agenturen einfach alles anbieten oder sozusagen verschiedene Pakete es gibt. Also manche machen dann gleichzeitig auch das Label, die machen den Verlag, machen das Booking und Management, und das kommt mir vor, dass das immer mehr wird, weil man nicht mehr so diese Jobs so trennen kann, weil es auch diese Musikindustrie wie vor 20, 30 Jahren, wo es eine Plattenfirma gegeben hat, das gibt es nicht mehr. Das heißt, werden diese spezifischen Jobs wandern immer mehr in One-Man-Shows über.
Absolut, ja. Aber ist gut zu wissen, dass man auch sehr wohl den Weg gehen kann und nicht drauf warten muss.
Ja, absolut.
Ich würde jetzt dann noch im Gegenende der Folge noch die Community-Fragen aufmachen, weil da haben wir sehr viele tolle Einsendungen gekriegt, und ich glaube, da können wir noch ein bisschen auch weit noch durch diverse Themen vertiefen. Oder vielleicht haben wir schon über etwas geredet, dann kann man das als Checkliste sehen und einfach abhaken. Erste Frage. Ab wann macht es Sinn, mit einem professionellen Booker zu arbeiten?
Da gibt es jetzt keine Regel dafür. Wenn man, also es macht auf jeden Fall, prinzipiell muss ja irgendjemand Gigs aufstellen. Manchmal macht es halt jemand in der Band. Wenn sie da jetzt aber nicht die geeignete Person findet, macht es immer Sinn, dass man einen Booker anfragt. Man muss halt denjenigen dann davon überzeugen, dass man als Band einerseits die Willenskraft hat, andererseits auch vielleicht schon das Publikum, das zu Konzerten kommt. Weil wenn man jetzt natürlich völlig unbekannt ist, dann ist man auch für Booker halt uninteressant. Ohne das persönlich nehmen zu wollen, aber derjenige muss sich natürlich auch überlegen, in welche Acts investiert er seine Zeit und wo kommt da auch dann was zurück. Aber prinzipiell kann man da jetzt nicht sagen, ob an bestimmten Besucherzahl, das hängt wirklich davon ab. Wenn es in der Band einen gibt, der eh gut ist und der organisiert ist und der das auch gut kann, dann ist das nicht schlecht. Das ist auch, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich als Musiker auf der Bühne gestanden bin und die Leute gewusst haben, ich mache auch das Booking und Management, also die Veranstalter, dann sind sie mir anders begegnet. Also wie wenn ich jetzt nur als Manager für eine Band in Erscheinung getreten bin, wo ich nicht selber mitgespielt habe. Also das ist durchaus schon positiv, wenn man als Musiker quasi auf der Bühne steht und die Leute wissen, okay, wenn ich die wieder engagieren will, dann telefoniere ich mit dem Posaunisten von der Band, und das hat auch seine Vorteile.
Ja, die zweite Frage war genau die gleiche, die überspringe jetzt einmal. Alle Konditionen von Veranstaltern annehmen oder darf man verhandeln?
Na, schon auf jeden Fall auch verhandeln. Also man soll nicht alles annehmen. Man muss sich halt, wie wir schon vorher besprochen haben, realistisch einschätzen. Und man kann natürlich nicht Sachen verlangen, die einfach nur nicht adäquat sind für den Status, in dem man sich jetzt gerade befindet.
Wie sehr muss man den Leuten auf die Nerven gehen?
Das ist auch eine schwierige Frage. Man muss natürlich bis zu einem gewissen Grad muss man den Leuten, auf die Nerven gehen soll man niemanden, aber prinzipiell muss man schon nachhaken und sich in Erscheinung bringen und in Erinnerung bringen. Und das hängt halt dann schon ein bisschen davon ab, wie man das selber spürt und wie man das selber einschätzt. Aber wie gesagt, von nichts kommt nichts und man muss manchmal auch hartnäckig sein, damit man zum Ziel kommt.
Wie verkaufe ich mich gut und nicht unter dem Wert?
In dem Fall, wenn zum Beispiel, wenn man nicht seine eigene Musik verkauft, also in dem Fall, wenn man einen externen Booker hat, dann tut sich der meistens leichter, weil er jetzt nicht persönlich das als Ablehnung definiert, wenn er eine Absage bekommt. Also das ist, und auch wenn man jetzt selber Teil ist der Band und Konzerte für die Band organisiert, muss man halt einfach auch schauen, dass man ein bisschen Abstand zu dem bekommt. Okay, ich spiele da mit, aber andererseits ist das ein Produkt, das ich verkaufe und darf das nicht zu mir zu nah rankommen lassen.
Gibt es Plattformen, um zum Beispiel Festivalveranstalter zu finden?
Es gibt diverse Verzeichnisse. Ich glaube, auf der Mika-Homepage findet man alle Festivals und auch es gibt die KUPF, das ist die Kulturplattform Oberösterreich, glaube ich. Genau. Und es gibt auch fast jedes Bundesland hat eine Aufstellung von Kulturvereinen, da kann man recherchieren. Und oft ist das sogar, mir ist es letztens aufgefallen, Kärnten hat das irrsinnig gut gelöst. Da findet man alle Kulturvereine mit direkten Links zu den Homepages, zu den Facebook-Seiten, teilweise sogar direkt die E-Mail-Adressen von den Veranstaltern. Cool. Und dann schaut man drauf, okay, was wird dort gespielt? Ist das ein Heavy-Metal-Club? Ist das ein Klassik-Veranstalter? Oder ist das ein Veranstalter, der alles anbietet, von Kabarett bis Musik zu Ausstellungen oder Theater? Und so kann man sich relativ schnell einen Überblick verschaffen.
Cool. Toll gemacht, Kärnten. Braucht man unbedingt eine Agentur?
Unbedingt braucht man keine Agentur, nein. Also ist ja die Frage, was für Agentur. Prinzipiell braucht man jemanden, der im Sinne der Band agiert und die Band natürlich, es bringt nichts, wenn du eine super Band hast, die nur im Proberaum sitzt und dort spürt und ein super Programm macht. Es braucht jemanden, der das nach außen tragt. Und das kann natürlich, das können die verschiedensten Kanäle sein. Das kann Social Media sein, das kann PR sein, alte backene PR über Printmedien oder halt Fernsehauftritte. Also da gibt es die verschiedensten Modelle oder verschiedensten Personen, die jetzt der Band quasi zu Auftritten verhelfen.
Passend dazu, wenn man die Wahl hat, lieber eine namhafte Agentur oder eine familiäre kleine?
Das kann man per se auch nicht sagen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie ist gerade der Stellenwert oder wie ist gerade das Standing von der Band. Wenn die bekannt ist und sie verkauft wie warme Semmeln, macht es wahrscheinlich wenig Unterschied, ob das jetzt eine große Agentur macht. Das kann vielleicht Vorteile haben, weil eine große Agentur hat halt oft auch mit mehr Veranstaltern zu tun und unterschiedlicheren Veranstaltern zu tun. Wenn das ein Act ist, der gerade im Aufbau begriffen ist, den man jetzt irgendwie schon ein bisschen kennt, aber halt noch nicht ganz bekannt ist, dann ist es vielleicht eine kleinere Agentur, die das auch familiärer behandelt, sicher besser. Also, aber wie gesagt, auch da gibt es kein Schwarz oder Weiß.
Ist es unprofessionell, als Band selber zu booken? Soll man das über eine externe Mail machen?
Ich glaube, dass das mittlerweile, also ich glaube, dass die Veranstalter das nicht mehr so wirklich genau beäugen, ob das jetzt von der Band kommt oder von einer Agentur. Also ich glaube, dass das nicht mehr so viel Unterschied ausmacht, vielleicht wie früher. Also früher war es also überhaupt so, dass da hat's zwei Agenturen gegeben, da hat es den Fechter gegeben und hat es Schweigermusik gegeben und den Fröstl und da hat man angerufen, wenn man jemanden buchen wollte und da oder man hat einen Fax geschickt. Von dem sind wir ja jetzt schon weit weg und das hat sich alles ein bisschen verjüngt und modernisiert und diese Agenturen haben nicht mehr so den Stellenwert wie früher. Früher hat man, wenn man halt einen von den bekannten Austropop-Stars buchen wollte, gewusst, man kommt an der Agentur nicht vorbei. Mittlerweile ist es alles ein bisschen, bisschen offener.
Mhm. Die Frage geht ein bisschen in Hospitality rein. Kühlschrank Backstage nach dem Gig leerräumen, No-Go oder eh okay, weil extra gekauft?
Macht nie einen guten Eindruck. Also wenn man alles mitnimmt und wenn der Veranstalter merkt, dass die Leute Sachen einpacken, das hat einen ganz schlechten Nachgeschmack. Also das ist eher, ich habe schon öfter geschimpft mit Bands, die das gemacht haben. Mhm. Weil das ist ein bisschen respektlos. Das ist, man trinkt das, was man dort vor Ort braucht. Weil es ist so, es glauben halt auch viele Musiker, dass der Veranstalter dann für alles zuständig ist. Das heißt, wenn die Band jetzt dann nachher nur irgendwo hingeht, dann ist der dann auch nur für die Getränke zuständig. Ist er nicht. Also das heißt, das soll man eher nicht machen. Das hat eher einen negativen Nachgeschmack.
Ich meine, glaube ich, einmal erlebt, dass ein Veranstalter gesagt hat, man bitte nehmt die Getränke mit, weil ihr seid eh die Letzten und sonst wird es wie glatt oder
das,
so.
Wenn das so der Fall ist, dann kann man das gern machen. Ich würde es nur so, sozusagen nicht forciert als Band machen.
Ja,
mhm.
Ja, man kennt es oft, also ich kenne so den Spruch aus dem ländlichen Bereich eher so ein, wo sie nicht einen Gage kriegt, das sauf immer einer. Und nach dem Motto werden dann wahrscheinlich oftmals so die Bierflasche nur einpackt, bevor man heimgeht. Ja.
Es kommt nicht so gut an.
Ja.
Mhm. Ich habe auch schon oft dann im Nachhinein von Veranstaltern eben eine Mail gekriegt, dass sie die dann beschwert haben, dass alles weg war und warum. Das würde ich eher nicht empfehlen.
Ja. Was ich oft mache, dass ich bewusst den Veranstalter frage, hey, darf ich mal noch fürs Heimfahren eine Rebull oder zwei mitnehmen?
Wenn
ich nicht frage und der zieht das einpacken, habe ich auch das Gefühl, der redet dann blöd über mich.
Genau, also das wenn man offen darauf anspricht und das ist ja total unterschiedlich. Manche gehen damit locker um und manche sind da eher, die halt genaue Kasse machen und alles genau durchkalkuliert ist, dann kommt das nicht so gut an. Das
heißt, klar, ja.
Im Zweifelsfall den darauf ansprechen, ob das okay ist, dann kann man das schon machen.
Ja. Geheimtipp aus deiner Praxis.
Ach, Geheimtipp gibt's keinen. einen guten Job machen, professionell arbeiten und fleißig sein, dann wird sich auch der Erfolg einstellen. Das ist, glaube ich, so das. Also ich kenne keinen Künstler oder egal ob international oder national, der nicht talentiert ist, der nicht wahnsinnig fleißig ist, der nicht professionell arbeitet. Also das gibt's heutzutage irgendwie nicht mehr, dass weil einfach auch die Konkurrenz so groß ist. Das heißt, es müssen schon viele von diesen Dingen erfüllt werden, dass man erfolgreich wird.
Mhm. Mhm. Anfragen oder anfragen lassen? Das ist jetzt die Frage.
Meinst du jetzt, dass man als Band jemanden engagiert, der für einen anfragt? Oder meinst du, dass ein Veranstalter anfragt?
Ich glaub,
oder beim Veranstalter anfragen?
Ich glaube, was wir ja vorher schon geredet haben, ob der Fokus eher ist, mehr aktiv anfragen oder eher so mal in die Welt senden und warten, bis sich die Leute bei mir reden?
Das haben wir ja schon besprochen. Also wie gesagt, ich glaube, dass es gut ist, wenn man viel raussendet und dann gezielt nachfragt, wo man wirklich irgendwie denkt, da hätte man eine Chance zum Spüren. Und genau. Und halt daran arbeiten, dass die Leute wirklich bei einem anfragen, aus dem Grund, weil man interessant ist, weil man einfach einen gewissen Marktwert hat und einen gewissen Interessantheitsfaktor hat, der hat und an dem arbeiten, genau.
Letzten beiden Fragen. Opener werden bezahlt mit Exposure, also quasi mit Reichweite, mit Plattform. Ist das okay? Also so nach dem Motto, man wird eingeladen zu einem Opener-Gig mit, ihr könnt's froh sein, weil sonst spitzen nicht von 1000 Leute, dafür gibt es keine Gage.
Das muss man sich gut überlegen, aber prinzipiell ist das schon gerechtfertigt, wenn man diese Möglichkeit bekommt, dass man das macht. Das macht schon auch Sinn, weil es ergeben sich dadurch dann oft wirklich Folgeaufträge und man spielt auf einmal oder man spielt vor einem Publikum, das einem noch nie gehört hat und die dann auf einen aufmerksam werden. Also, aber auch nicht um jeden Preis. Und mittlerweile ist es ja so, dass das bei bestimmten Festivals oder bestimmten Open Acts die Bands einzahlen. Und das, ich habe gehört, dass auch das Coachella, nein, nicht Coachella, wie heißt das große in England, wo immer 200.000 Leute sind.
Ah ja.
Und da zahlen die Bands ein, dass sie spielen dürfen. Und das machen aber eben, das sind aber auch schon größere Acts, wo halt dann eine Plattenfirma dahinter steht und wo halt dann wirklich eine Show präsentiert wird, die dann um die Welt geht und sie das dann oft auch so wieder quasi rechtfertigt.
Ja. Mhm. Wie viele Ressourcen für Booking? Mehr als für Songwriting/Recording?
Ressourcen in Bezug auf Geld oder auf Bezug auf Zeit?
Ich gehe davon aus, dass man als Band mehr zeitliche Ressourcen investiert in beides.
Ja, ich meine, normalerweise kümmert sich eben um das Booking ja eigene Person oder jemand, auch wenn der in der Band spielt, macht er das natürlich in der Zeit, wo er halt nicht probt oder spielt. Aber prinzipiell, je mehr in diese Tätigkeit investiert wird, umso besser. Also, mhm. Aber ich glaube, es ist ja unterschiedlich, weil man hat dann Zeiten, wo eine Band halt ein Album aufnimmt, Songwriting macht, das man mischt und es ist dann vielleicht auf 1-2 Monate komprimiert und dann ist das Produkt fertig und dann ist es im Prinzip gelaufen. Booking, wie wir schon gesprochen haben, ist eine Marathonaufgabe. Das heißt, das muss ständig passieren und es ist ganz schlecht, wenn man einen Monat extrem intensiv bookt und dann ein halbes Jahr nichts passiert. Das ist ganz schlecht. Also das ist, man soll immer dranbleiben und steht der Tropfen, hüllt den Stein, passt so schön. Und das ist beim Booking genauso. Das ist ganz schlecht, wenn dann nichts passiert und man nicht dahinter ist. Das versandet alles wieder. Und oft ist es so, dass man Antworten bekommt, ja, möchte ich dann wieder. Und weil dann mache ich das Programm in 2 Monaten und dann muss man auch wirklich das dann rausschicken. Weil sonst ist es dann meistens weg. Und das muss man alles, wenn man Booking macht, sie aufschreiben, vormerken, okay, dem muss ich in 2 Monaten wieder was schicken. Und ja, aber wie gesagt, ständig dranbleiben und genau, und dann geht was weiter.
Das finde ich waren schon sehr gute Abschlussworte. Lieber Werner, gibt es dennoch etwas, wo du sagst, das willst du noch platzieren, das haben wir noch gar nicht erwähnt oder das musst du noch vertiefen oder unterstreichen?
Fällt mir jetzt nichts ein spontan, weil wir haben eh sehr, sehr viel und sehr breite Thematiken abgehandelt. Mhm. Wichtig ist, dass man an sich glaubt, dass man nicht vergisst, warum man Musik macht und dass das im Vordergrund steht. Und dass man diese organisatorische Arbeit so weit wie möglich von dem trennt, was halt auf der Bühne und oder halt im kreativen Bereich passiert. Weil das ist sonst verzweifelt man da. Weil man muss schon ehrlich sagen, Booking ist auch ein sehr, sehr öder Job, weil es passiert dann manchmal Monate nichts oder Wochen nichts und dann auf einmal hast du einen Tag, wo dann 5 Gigs reinkommen auf einmal. Und das muss man natürlich auch, da muss man auch der richtige Typ dafür sein, dass man das auch psychisch vertragt, dass man nicht einfach völlig nach 2 Monaten einfach den Hut drauf hat. Und in vielen Fällen ist es so, dass die Leute dann einfach zu früh den Hut drauf hauen und so halt keine Beständigkeit zustande kommt und so auch keine Gigs generiert werden.
Was ich auch noch unterstreichen möchte, was auch sehr wertvoll war, finde ich, ist, also war prinzipiell alles wertvoll, aber was man, glaube ich, oft aus dem Auge verliert, ist so, dass eine Ablehnung nicht der persönliche Angriff an die eigene Musik ist, natürlich, wie du vorher gesagt hast, und dass auch eine Nicht-Antwort nicht automatisch eine Ablehnung bedeutet, sondern
absolut, ja.
Wenn ich 200 Mails am Tag kriege und vielleicht 20 nicht beantworten kann, weil es ist schon 7 am Abend, dann liegt es nicht daran, dass ich die 20 Bands jetzt persönlich nicht mag oder so.
Nein, und das heißt auch nicht, dass der nicht interessiert ist. Also das ist auch wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Das heißt, der hat das vielleicht im Hinterkopf abgespeichert, hat nicht die Zeit dazu, jetzt zu antworten, aber er hat das einmal vorgemerkt und dann passt es vielleicht ein Jahr später.
Dann bleibt mir, glaube ich, nichts mehr anderes zu sagen oder noch zu tun, als wir dir einen Spot geben, weil du hast jetzt eh schon sehr viel geredet, aber ich würde jetzt nochmal reden lassen. Und dir nämlich jetzt ungeniert einen Platz geben, um Werbung zu machen. Also falls es irgendetwas gibt, was du als Agentur, als Booker, als Musiker oder als Teil von mehreren Bands bewerben willst, hast du jetzt ungeniert den Raum dafür.
Ihr könnt mich jederzeit kontaktieren über meine Homepage www.awmusic.at. Dort findet ihr meine Kontaktdaten und ich höre mir alle eure Projekte an und wenn was Interessantes dabei ist, melde mich bei euch und vielleicht tut sie so Zusammenarbeit auf.
Sehr schön zu hören, dass du dich wirklich alles anhörst auch. Dann Gibt es auch für dich eine traditionelle Abschlussfrage? Die habe ich nicht mehr gebrieft, bist du jetzt überrascht. Lieber Werner, wenn du jetzt den Podcast hören würdest und da denkst, da kenne ich wen, der war da voll interessant, wen oder den Dalit auch selber gerne mal hören, dass er über sein Thema redet, wen würdest du dir dann als Wunschgast wünschen?
Der Reinhard Gabriel, der hat viel zu erzählen, ja, über Musikindustrie und über Motivation und Finden einer Linie. Also den würde ich gerne mal hören.
Und kann ich dann später einen Link schicken, dann haben wir sogar schon mal da gehabt.
Okay, das wusste ich nicht. Aber
ist schon Zeitl her, vielleicht ja, machen wir eine vertiefendere Folge darüber, lieber Reinhard, falls du das hörst. Und außer dir fällt jetzt nur jemand ein oder sagst, außerdem die Person wäre cool, dann wissen wir gleich, wenn wir das nächstes anrufen.
Nein, hab da jetzt nicht so drüber nachgedacht, genau. Wenn ich ein bisschen Zeit drüber nachdenken hätte, würde mir vielleicht vereinfallen, aber jetzt im Moment auf die Schnelle.
Ja, na dann will ich nur abschließend sagen, danke. Danke, dass du da warst, dein Wissen und Erfahrung geteilt hast.
Danke für die Einladung. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, ich habe ein bisschen was dazu beitragen können, dass sie Leute vorstellen können oder ein bisschen ein klareres Bild davon haben, was Booking eigentlich ist.
Das hast du auf alle Fälle, das kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich schon, wenn ich die Folge selber dann höre, wenn es dann draußen ist. Und dann kann ich nochmal sagen, wir, liebe Backstage Café ZuhörerInnen, hören uns dann in 2 Wochen bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Wir hören uns. Ciao.
Ciao.
Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.